Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf, und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, den 10. Februar 2022, gleich dem 21. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Kapazitäten der islamischen Revolution für den Wiederaufbau einer neuen islamischen Zivilisation. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Irans Herangehensweise an die Beziehungen zur Welt ist nicht taktisch, sondern strategisch. Iranische Revolutionsgarden enthüllen ballistische Präzisionsrakete mit einer Reichweite von 1450 Kilometer. Putin: Fortsetzung diplomatischer Bemühungen um Bewahrung des JCPOA sind erforderlich. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Irans Herangehensweise an die Beziehungen zur Welt ist nicht taktisch, sondern strategisch. Der Ansatz Irans in den Beziehungen zu den Ländern der Welt, insbesondere zu den Nachbarn, basiere laut Präsident Ebrahim Raisi nicht auf taktischen, sondern auf strategischen Erwägungen. Der Präsident machte die Bemerkungen bei einem Treffen mit einer Gruppe ausländischer Botschafter in der Islamischen Republik anlässlich des 43. Jahrestages der Islamischen Revolution. Raisi sagte, die Islamische Republik Iran hat immer ihre grundsätzliche Politik betont, gute Nachbarschaft zu stärken, Vertrauen und Dialog mit ihren Nachbarn aufzubauen und dauerhafte Sicherheit zu erreichen und eine sicherere und besser entwickelte Region nur durch Zusammenarbeit und Frieden zu schaffen. Er verwies auf die klaren Botschaften der Islamischen Revolution, die gegen Hegemonie und Einmischung globaler Mächte in die inneren Angelegenheiten unabhängiger Nationen, die Verteidigung der Unterdrückten und das Streben nach Unabhängigkeit in der Innen- und Außenpolitik stehen. Auf unserer Suche nach einem neuen Ansatz in der Diplomatie versuchen wir, ein neues Kapitel in der bilateralen oder multilateralen Zusammenarbeit aufzuschlagen, um die regionale und außerregionale Sicherheit und Stabilität aufrechtzuerhalten und die gegenseitigen Bedürfnisse zu befriedigen, fügte der iranische Präsident hinzu. Zu den wichtigen Schritten in dieser Hinsicht gehörten der Abschluss eines umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens mit einer Laufzeit von 25 Jahren mit China, die Unterzeichnung eines ähnlichen Paktes mit Russland und Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Eurasischen Wirtschaftsunion und der Shanghai Cooperation Organization. Parallel dazu lege Iran besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Zusammenarbeit mit afrikanischen, lateinamerikanischen und europäischen Staaten im Einklang mit einer ausgewogenen, dynamischen und intelligenten Außenpolitik, für die er sich entschieden habe, fügte er hinzu. Der Präsident sagte, Iran habe einen sensiblen und wichtigen politisch-ökonomischen Status und genieße riesige Meeresküsten und viele Potenziale, insbesondere in den Bereichen Transit, Energie, Handel, Landwirtschaft, Industrie und Technologie. Raisi bemerkte, dass viele arrogante Mächte versuchen, Iran daran zu hindern, die Position zu erreichen, die ihm zusteht. Iranische Revolutionsgarden enthüllen ballistische Präzisionsrakete mit einer Reichweite von 1450 Kilometer. Die iranischen Revolutionsgarden Sepah haben eine neue ballistische Rakete mit einer Reichweite von 1450 Kilometern, also 900 Meilen, vorgestellt, die in der Lage ist, ihre festgelegten Ziele mit punktgenauer Präzision zu treffen. Die Rakete mit dem Namen Khaybar Shikan wurde am Mittwoch während einer Zeremonie vorgestellt, an der der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Boreri, der Kommandant der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden Sepah, Brigadegeneral Amir Ali Hojizadeh und eine Reihe anderer hochrangiger Persönlichkeiten, Militärverantwortlichen und Kommandeure teilnahmen. Diese Zeremonie fiel mit den Feierlichkeiten in Iran im Gedenken an die Islamische Revolution von 1979 zusammen, die die von den USA unterstützte Pahlavi-Dynastie stürzte. Die Rakete Khaybar Shikan gehört Berichten zufolge zu den Langstreckenraketen der dritten Generation, die von Militärexperten der Luft- und Raumfahrtabteilung der Revolutionsgarden entwickelt und hergestellt wurden. Die neue Rakete verwendet Festtreibstoffe und soll in der Lage sein, während ihrer Landephase mit hoher Manöverfähigkeit Raketenschutzschilde zu durchdringen. Die Islamische Republik Iran verbessert ihre Raketenfähigkeiten, um Aggressoren, Unterdrückern, globaler Arroganz sowie den mörderischen Zionisten entgegenzuwirken, sagte Generalmajor Boreri. Er betonte, die Islamische Republik werde den Trend sowohl quantitativ als auch qualitativ fortsetzen. Generalmajor Boreri fügte hinzu, dass die Feinde sich nicht um Ethik, humanitäre Prinzipien, Menschenrechte und weit verbreitete Verurteilungen kümmern würden, wenn sie etwas anderes außer enorme Kosten und Verluste aus einer Aggression gegen Iran erzielen könnten. Er begrüßte auch die dynamische Abschreckungsmacht der iranischen Streitkräfte und sagte, das Land erweitere sowohl seinen Bestand an militärischer Ausrüstung als auch seine Humanressourcen. Eine Pentagon-Studie hat kürzlich die Raketenmacht Irans anerkannt und erklärt, dass Iran trotz jahrzehntelanger von Washington verhängter Sanktionen große Erfolge in seinem Raketenprogramm erzielt hat. Putin: Fortsetzung diplomatischer Bemühungen um Bewahrung des JCPOA sind erforderlich. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen um die Bewahrung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA als erforderlich bezeichnet. Nach seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch in Moskau hob Putin hervor, diplomatische Bemühungen um die Wiederbelebung des JCPOA sollten fortgesetzt werden. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS sagte Putin über sein Treffen mit Macron: Wir haben über das Atomabkommen von 2015, die in der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates bestätigt wurde, gesprochen. Wir haben ähnliche Ansichten darüber, dass die Fortsetzung diplomatischer Bemühungen und die Ermutigung zu friedlichen Lösungen im Rahmen der Bewahrung dieses großartigen Dokuments unerlässlich sind, so Putin weiter. China und Russland haben mehrmals die USA für die aktuelle Situation um den JCPOA verantwortlich gemacht und die Aufhebung aller einseitigen Sanktionen gegen Iran gefordert. Der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Ulyanov, sagte in Bezug auf die Gespräche in Wien: Russland und Europa forderten die Beschleunigung der Verhandlungen zur Lösung der vorhandenen Differenzen. Ulyanov schrieb gestern auf Twitter: Ich habe den EU-Koordinator bei den JCPOA-Gesprächen in Wien getroffen. Wir einigten uns auf die Notwendigkeit, die Verhandlungen zu intensivieren und nach kreativen Wegen und Mitteln zu suchen, um die verbleibenden Probleme zur Wiederbelebung des JCPOA zu lösen. Cambridge-Studenten protestieren mit Sitzstreiks und stören Rede israelischer Botschafterin. Eine Rede der israelischen Botschafterin im Vereinigten Königreich, Tzipi Hotovelli, wurde an der Cambridge University unterbrochen, nachdem Studenten mit einem Sitzstreik gegen die Anwesenheit der Gesandten protestiert hatten. Mehr als 100 Studenten versammelten sich vor dem Gebäude der Cambridge Union, wo Hotovelli am Dienstag eine Rede halten sollte, während sie palästinensische Flaggen hochhielten und Slogans wie »Free Palestine« und »From the river to the sea, Palestine will be free« skandierten, berichtete Middle East Eye, MEE. Die Veranstaltung wurde trotz Kritik von einer Reihe von Studentengruppen von der Gewerkschaft ausgerichtet, während die israelische Gesandte sprach gingen die Demonstranten mit Trommeln und Plakaten hinter des Gebäudes, wo der Konvoi der Botschafterin geparkt war, und begannen, über einen Lautsprecher Slogans zu rufen. Dann gingen sie in den Sitzstreik und blockierten die Einfahrt zum Parkplatz, während die mit Elektroschocken bewaffnete Polizei versuchte, den Protest aufzulösen. Quellen innerhalb der Gewerkschaft, die an den Gesprächen teilnahmen, teilten mit, dass die Rede der israelischen Botschafterin aufgrund des Lärms der Proteste unterbrochen wurde und die Studenten beendeten anschließend ihren Sitzstreik. Ein Sprecher der Palestine Society der Universität Cambridge, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, der Protest sei gegen das System organisiert worden, das Hotovelli vertritt. Hotovelli vertritt und unterstützt einen Staatsapparat, der von mehreren Organisationen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Apartheid bezeichnet wird, sagte der Sprecher dem Nachrichtensender und fügte hinzu, dass niemand, der eine Organisation vertritt, die sich an illegalen Praktiken und Menschenrechtsverletzungen beteiligt, eine Plattform in unserer Stadt und Universität erhalten sollte. Syriens Außenministerium verurteilt israelische Angriffe auf Damaskus, warnt vor Konsequenzen. Damaskus hat die jüngsten israelischen Angriffe auf syrische Gebiete, bei denen eine Reihe syrischer Soldaten getötet und verletzt wurden, scharf verurteilt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung sagte das Ministerium, die Angriffe stellen eine doppelte Verletzung der Grundsätze des Völkerrechts und der UN-Charta sowie der für den Libanon und Syrien relevanten Resolutionen dar. Das Ministerium stellte fest, dass das internationale Schweigen und die amerikanische Unterstützung das israelische Regime ermutigt haben, seine Angriffe auf Syrien fortzusetzen. Die syrische Regierung warnt die Herrscher des israelischen Regimes vor der Fortsetzung der eklatanten und rücksichtslosen israelischen Verletzungen und kriminellen Angriffe und der Gefahren, die sie für die Stabilität der Region und den internationalen Frieden und die Sicherheit darstellen, heißt es in der Erklärung. Das Ministerium betonte auch, dass die feigen Übergriffe schwerwiegende Folgen für die Täter haben würden. Die Erklärung betonte zudem das Recht Syriens, alle legitimen Mittel einzusetzen, um auf die Angriffe zu reagieren und die Hintermänner für die gefährlichen Auswirkungen der Angriffe voll verantwortlich zu machen. Am frühen Mittwoch gelang es syrischen Luftverteidigungseinheiten, einzelne Raketenangriffe abzufangen und abzuschießen, die vom israelischen Militär auf verschiedene Ziele in der Nähe von Damaskus abgefeuert wurden. Syriens offizielle Nachrichtenagentur Sana'a berichtete unter Berufung auf eine militärische Quelle, dass mehrere israelische Raketen aus der Richtung der libanesischen Hauptstadt Beirut auf einige Ziele in der Nähe von Damaskus abgefeuert wurden. Sana'a sagte, ein Soldat sei infolge der Angriffe getötet und 5 weitere verletzt worden. Die Angriffe verursachten auch einige materielle Schäden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt. Bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 1 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die islamische Revolution im Iran kurz vor ihrem Jahressieg. Ein Gespräch mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Dr. Özoguz, lassen Sie mich hier einen weiteren Kritikpunkt loswerden, der hierzulande im Raum steht. Und das, dieser Punkt betrifft Impfstofflieferungen an die Islamische Republik Iran. Das wurde auch von höheren Stellen im Iran kritisiert. Was sagen Sie dazu?
Ja, es ist zweifelsohne ein Skandal, was da geschehen ist in der Welt. Die Welt hat diesbezüglich ein Verbrechen begangen. Aber wie es so oft bei solchen Verbrechen ist, ich schaue mir immer das Verbrechen des Satan an, wie er Adam und Eva verführt hat. Am Ende hat er letztendlich nichts anderes bewirkt, als was Allah sowieso vorhatte, dass nämlich der Mensch auf die Erde kommt. Und genau das Gleiche oder etwas Ähnliches ist jetzt auch hier passiert. Auf der einen Seite war das natürlich in der Anfangsphase dramatisch für die Iraner, die dann, deren Wissenschaftler Tag und Nacht arbeiten mussten, um einen eigenen Impfstoff zu entwickeln und dann zunächst auf die chinesischen und russischen Impfstoffe zurückgreifen mussten. Und leider, das wiederhole ich hier, gibt es eine Gruppe von Iranern, die immer noch die Vorstellung haben, Chinesisches und Russisches ist nicht so gut, wir wollten Westliches. Aber wenn Sie jetzt mal ein bisschen die westlichen Nachrichten verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass die Nebenwirkungen dieses größten Verbrecherunternehmens Pfizer, ja, also Pfizer hat ja schon so viele Menschen in dieser Welt umgebracht und dieses BioNTech-Pfizer-Produkt bewirkt so viele Nebenwirkungen, so viele Herzmuskelschwächungen, so viele Probleme, die wir hier haben, dass inzwischen in der westlichen Welt offen darüber diskutiert wird. Das heißt, die Islamische Republik Iran, die Iraner sind geschützt worden, bis auf die, die unbedingt mit koste es, was es wolle, unbedingt diese Medikamente wollten. Aber sie sind geschützt worden. Und jetzt stellen wir zum Beispiel fest, hat sich dieser Virus so entwickelt, dass wir weltweit kaum noch ernsthafte Todesfälle haben, bis auf diejenigen, die eben sowieso sterben würden, aus Altersgründen oder aus Vorerkrankungsgründen. Aber schauen Sie sich doch mal an, als wir vielleicht vor einem Jahr miteinander gesprochen haben und da war eine Inzidenz von 100 oder etwas Ähnliches, dann gerieten sowohl Sie als auch wir hier in Deutschland in Panik. Im Augenblick haben wir in Dänemark eine Inzidenz von 4000 und die haben gerade sämtliche Maßnahmen aufgehoben. Wir haben in Deutschland eine Inzidenz von rund 1500 und hier wird diskutiert, auch die Maßnahmen herunterzufahren. Also die Islamische Republik Iran ist sogar durch solche Maßnahmen, die zum Schaden führen sollten, Entschuldigung, geschützt worden. Und lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen und ein anderes Beispiel nennen, bei dem ich, wenn Sie unbedingt von mir eine Kritik herauskitzeln wollen, dann doch vielleicht mal was erwähnen kann. Seit 43 Jahren hat das Finanz- und Banksystem der Islamischen Republik Iran, oder sagen wir mal zumindest seit 30 Jahren, die Gelegenheit abgekoppelt, was Neues Islamisches aufzubauen. Sie sind abgekoppelt vom SWIFT-System, eine einmalige Geschichte, dass selbst Hitler war vom internationalen Zahlungsverkehr nicht ausgeschlossen, aber die Islamische Republik Iran ist ausgeschlossen vom internationalen Zahlungsverkehr. Das heißt, sie waren komplett oder sind es immer noch komplett ausgeschlossen, müssen mit Russland und China, mit denen Milliarden Handel betrieben wird, ganz andere Wege gehen. Und das wäre eine Gelegenheit, endlich das islamische Finanz- und Bankensystem zu starten, auch als Modell für andere Länder. Hier muss ich sagen, gibt es noch viel zu tun. Hier haben die Wissenschaftler und die Praktiker der Islamischen Republik Iran leider noch nicht die notwendigen Schritte eingeleitet, was auch zum Schaden der iranischen Bevölkerung führt, aufgrund der Inflationsrate und Ähnliches, die es in einem idealen islamischen System in dieser Form gar nicht geben könnte. Aber hier gibt es tatsächlich noch was zu tun, nur 43 Jahre mögen für einen jungen Mann alt sein, der noch nicht verheiratet sind, aber 43 Jahre bei einer Revolution, bei einem Staatenwesen, ist eher noch Kindergartenniveau. Insofern bin ich froh, dass dieser Staat schon die Universität erreicht hat. Und zweifelsohne gibt es noch Bereiche, in denen es eine stärkere Nachholbedarf gibt. Und zu diesem Bereich gehört sicherlich auch das Wirtschafts- und vor allem das Finanzwesen. Nicht umsonst sagt Imam Khamenei bei fast jeder Nauruz-Ansprache irgendwas über die Wirtschaft. Ich glaube, die letzten 10 Jahre war ständig irgendein Begriff dabei, der mit der Wirtschaft zu tun hatte. Und die Basis der Wirtschaft ist natürlich das Finanzwesen, das Geldsystem. Noch immer hat die Islamische Republik Iran mehr oder weniger ein westliches Geldsystem. Und das muss sich ändern, inshallah. Ich weiß aber auch, dass die Islamische Republik Iran eine ganze Reihe von Goldreserven aufbaut mit der Zeit. Nicht so laut, aber immer klarer und deutlicher. Und das deutet schon darauf hin, dass man möglicherweise auch ein alternatives Finanzsystem aufbauen will, inshallah.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. In den vorherigen beiden Programmteilen sprachen wir, liebe Hörerfreunde, über die persische Sprache bzw. Farsi und ihre Rolle in den Einflussgebieten des Irans und Islams. Wir sagten, dass Persisch im vorislamischen Sassanidenreich als Sprache der Einheimischen galt und in der islamischen Ära durch die türkischstämmigen Herrscher im Iran zur Amtssprache wurde und sich als universale Sprache erwies, weil sie die Fähigkeit hatte, Wörter und Begriffen von anderen Völkern und aus den verschiedenen Kulturen der Welt der Muslime zu übernehmen. Im 6. Jahrhundert nach der Hijra, das heißt dem 12. Jahrhundert nach Christus, herrschten die Türkischstämmigen, die von der iranischen Kultur beeinflusst waren, politisch und militärisch über die meisten Teile der islamischen Welt. Durch diese Herrscher verbreitete sich die persische Sprache von China und Indien bis nach Kleinasien und wurde einer der angesehensten Weltsprachen. In einigen Teilen Indiens war diese Sprache so verbreitet, dass Schriftsteller und Dichter ihre Werke auf Persisch schrieben. Seit den Timuriden, welche von 370 bis 1507 herrschten, gab es Autoren und Poeten, die sowohl das Persische als auch das Türkische beherrschten. Wie zum Beispiel der Dichter Emir Ali Shirnavai in Herat, heutiges Afghanistan. Kleinasien, die jetzige Türkei, wurde unter den türkischsprachigen Befehlshabern der Seldschuken zu einem Verbreitungsgebiet des Persischen. Die Rom-Seldschuken gerieten, bevor sie Kleinasien besetzten, wie die iranischen Seldschuken unter den Einfluss der iranischen Kultur und der Farsi-Sprache, und ihre Amts- und Literatursprache war Farsi. Zu der Zeit hatte sich in diesem Teil Asiens das literarische Türkisch noch nicht behaupten können. Die Türken in dieser Region benutzten in Literatur und in Amtsangelegenheiten das Persische, obwohl sie im Alltag Türkisch sprachen. Die Könige der Rom-Seldschuken trugen persische Namen wie Kaykobad und Kaykhosrow und konnten sehr gut Persisch sprechen und schreiben. Bislang hat man kein einziges Schreiben gefunden, das aus dem Verwaltungssystem der iranischen und der Rom-Seldschuken stammt und in Türkisch gewesen wäre. Thank you. Als der iranische Dichter des 6. Jahrhunderts, der weltbekannte Maulana Jalaluddin, im Westen als Rumi bekannt, im 6. Jahrhundert nach der Hijra, 12. Jahrhundert nach Christus, von seinem Geburtsort Balch in die Hauptstadt der Rom-Seldschuken Konya in Kleinasien reiste, war das Persische so weit verbreitet, dass er unterwegs überall Menschen traf, die seine Sprache, Kultur und Sitten kannten. Obwohl Konya im äußersten Westen des iranischen Kulturraumes liegt und sich weit entfernt von Balch im heutigen Afghanistan befindet, bot es Maulana eine vertraute Umgebung. Er hat über sie Gedichte auf Persisch geschrieben. Es war seine Muttersprache und die Menschen in Konya verstanden diese Sprache gut. Auch der osmanische Staat, dessen Herrscher von einem Zweig der seldschukischen Türken im Iran abstammten, war genauso wie die Safaviden-Herrscher im Iran, wenn nicht noch mehr von der persischen Sprache beeinflusst. Die meisten osmanischen Herrscher waren der persischen Dichtung und Literatur zugetan, und wie die meisten Iraner pflegten sie den Brauch der Befragung des Divans von Hafiz, dem bekannten iranischen Dichter. Gingen ihre Wünsche nach der Befragung in Erfüllung, schickten sie Geschenke nach Shiraz, damit sie für die dortige Ruhestätte des Hafiz verwendet werden. Zum Beispiel hat Sultan Abdul Hamid, einer der letzten osmanischen Herrscher, einmal den Divane Hafiz geöffnet, um ihn zu befragen, ob er zum Gebet in die Hagia Sophia Moschee fahren soll oder nicht. Da das Gedicht, welches beim Aufschlagen des Divans erschien, ihn vor dieser Fahrt warnte, schickte er seine leere Kutsche auf den Weg. Diese explodierte unterwegs. Da sandte er kostbare Geschenke für die Ruhestätte von Hafiz in Shiraz. Gemäß Ansicht des englischen Historikers Arnold Toynbee hat der osmanische Herrscher Sultan Salim, der völlig unter dem Einfluss der iranischen Zivilisation und persischen Sprache stand, in Wahrheit die iranische Zivilisation in dem von ihm eroberten halben Europa verbreitet. Ebenso war es, als er Ägypten mit Kairo eroberte, in Wahrheit die iranische Zivilisation, die über die arabische siegte. Der Sturz Kairos fiel genauso ins Gewicht wie der Sturz Konstantinopels während der Kreuzzüge. Toynbee sagt, dass der Safaviden-König von Iran, Schah Ismail, und der osmanische Sultan Salim beide Zöglinge der gleichen Zivilisation, nämlich der iranischen Zivilisation, waren. Der osmanische Sultan Salim hat sogar auf Persisch Gedichte geschrieben und an seinem Königshof war das Persische üblich. Der osmanische Sultan Bayezid erwies iranischen Dichtern und Gelehrten wie Jami, Maulana Saifuddin Ahmad und dem iranischen Historiker Mir Jamaleddin Ataullah seine Gunst und schickte ihnen ein festes Honorar. Sultan Mehmed, der Eroberer, hat nach der Einnahme von Konstantinopel ein Gedicht des iranischen Dichters Rarani auf Persisch auswendig vorgetragen. Die Dichter am osmanischen Herrscherhof ahmten berühmte Poeten der persischen Sprache nach. Einer von ihnen war Beheshti, der in seiner Dichtung dem osmanischen Prinzen Mahmud huldigte und in Nachahmung des Gedichtbandes Khamsa von Nesami ein fünfbändiges Gedichtsheft verfasste. Ein Dichter am Hofe des Sultan Süleyman namens Ferdowsi hat in Anlehnung an seinen berühmten iranischen Namensvetter und dessen Werk Buch der Könige die Geschichte der Regierung dieses osmanischen Sultans zur Hälfte in Prosa und zur Hälfte in Poesie geschrieben. Thank you. die in der Türkei der Osmanen neu entstandene Poesie und Prosa haben die dortigen iranischstämmigen Persischsprechenden begründet. Die Türken haben aus der persischen Literatur nicht nur Gedanken, sondern auch die künstlerische Darlegung dieser Gedanken entlehnt. Die Farsi-Literatur hat sie nicht nur bei ihren Entscheidungen und ihrem Denken, sondern auch in ihrer Methodik beeinflusst. Der erste, der auf Türkisch dichtete, war der Sohn des iranischstämmigen Molana Jalaleddin Molavi Rumi, nämlich Bahauddin. Er verfasste ein Gedicht namens Rubah Nameh, Buch des Fuchses. Es war auf Persisch und im Stil des Masnavi seines Vaters gedichtet, erhielt aber auch 156 Verse auf Türkisch. Damit leitete er die türkische Dichtung ein. Die türkische Dichtung war ab dem 15. Jahrhundert nach Christus 100 Jahre lang von den iranischen Dichtern Jami und Amir Ali Shah Navoi beeinflusst. Andere iranische Dichter, die großen Einfluss auf die türkische Poesie hatten, waren Saeb Isfahani und Shokat. Die ersten Dichter, die in der Ära der Osmanen auf Türkisch Gedichte schrieben, konnten auch Persisch und dichteten auch auf Persisch, wie Imaduddin Nasimi, der Gedichte auf Persisch und Arabisch schrieb, aber dessen Hauptgedichtwerk in Türkisch war. Die persische Sprache und Poesie war nicht nur in Kleinasien, sondern auch auf dem Balkan, den die Osmanen erobert hatten, verbreitet. Der Bosnier Muhammad Zuhdi Busnavi hat einen der zuverlässigsten Kommentare zu dem Divan des iranischen Dichters Hafiz geschrieben. Er war in der arabischen und der persischen Literatur bewandert und diente als Lehrer zu Hofe der osmanischen Sultane. Die mongolischen Türken von Chagatai, die Ostturkistan beherrschten, waren auch mit dem Persischen vertraut. Und zwar so sehr, dass Heydar Mirza, der mongolische Chagatai-Türke, das Buch »Geschichte der Mongolen Zentralasiens« auf Persisch schrieb. Selbst im spanischen Toledo genossen, als dort die Muslime herrschten, die persische Sprache und iranische Kultur großes Ansehen. Für die handgeschriebenen Bücher von Hamza Isfahani, Farabi, Al-Farabius und Ibn Sina, Avicenna und andere iranische Gelehrten wurden sehr hohe Preise bezahlt und die Großbibliothek in Toledo bewahrte mehrere tausend Bücher in persischer Sprache auf. Darüber hinaus sind es in China aufgrund von historischen Unterlagen zweifelsohne die Iraner gewesen, die als Erste den Islam nach China brachten. Der französische Wissenschaftler Professor Schäfer sagt, wie bereits erwähnt, dass die meisten Muslime in China von den Iranern abstammen, die vor dem Reich der Mongolen aus freien Stücken oder unter den Mongolen unter Zwang in China ansiedelten. Unter den heutigen muslimischen Chinesen sind im Zusammenhang mit den religiösen Pflichten noch viele persische Ausdrücke und Wörter üblich. Die genannten Punkte zeigen deutlich, dass die Farsi-Sprache ab dem 6. Jahrhundert nach der Hijra, sprich 12. Jahrhundert nach Christus, nachdem sich ihr Potenzial für Inhalte und Kommunikation ausgedehnt hatte, eine internationale Sprache in dem weiten islamischen Reich wurde und mehrere Jahrhunderte lang das Kommunikationsmittel der Muslime der Welt sowie Träger für Literarisches, Wissenschaftliches und Verwaltung war. Es ist zu erkennen, dass das Persische in dieser relativen langen Zeit im Großteil der zivilisierten Welt gesprochen und gehört, geschrieben und gelesen wurde. Das Persische erfüllte in der islamischen Welt die gleiche Funktion und Rolle wie das Lateinische in der christlichen und europäischen Welt im Mittelalter. Ab dem nächsten Programm werden Sie, liebe Freunde, Persönlichkeiten kennenlernen, die in dem weiten iranischen Kulturraum gelebt haben und die Sprache Irans, seine Kultur und iranisches Denken verbreiteten. Es handelt sich dabei um Persönlichkeiten, deren Ruhestätte außerhalb der heutigen geografischen Grenzen Irans liegen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Kapazitäten der Islamischen Revolution für den Wiederaufbau einer neuen islamischen Zivilisation. Weiterhin guten Empfang.
Die islamische Revolution in Iran ist ein wichtiger Faktor für die Wiederbelebung der islamischen Zivilisation. Die islamische Revolution Irans konnte mit ihrem glorreichen Sieg eine Staatsform in der Welt schaffen, die in ihrer Art einzigartig ist. Imam Khomeini, der große Führer dieser Revolution, verfolgte jedoch mit seinem vorausschauenden Denken höhere und umfassendere Ziele für die Errichtung einer islamischen Regierung. Diese Ziele strebt auch Ayatollah Khamenei, sein würdiger Nachfolger, an. Eines dieser großen Ziele ist die Schaffung einer neuen islamischen Zivilisation. Ayatollah Khamenei sagt diesbezüglich: Die große und wichtige Botschaft unserer Revolution für die islamische Welt und die muslimischen Gemeinschaften und Völker ist die Wiederbelebung der islamischen Identität, die Rückkehr zum Islam, das Erwachen der Muslime und die Rückkehr zur islamischen Bewegung. Dies ist die großartige Botschaft unserer Revolution an die muslimischen Völker, und der große Führer dieses Weges und der große Lehrer dieser Schule war Imam Khomeini. Viele Denker haben im Laufe der Geschichte über die Komponenten der Zivilisation gesprochen. Robert Pull, ein französischer Kulturwissenschaftler, sieht Zivilisation als eine Reihe sozialer Phänomene wie religiöse, moralische, wissenschaftliche, technische, ästhetische und künstlerische Phänomene, die in einer großen Gesellschaft wachsen und sich entwickeln. Zivilisation ist eine soziale Entwicklung mit der Bedeutung, eine Ära des Fortschritts und der Evolution des menschlichen Lebens zu erreichen. Und dies umfasst viele Dinge wie verschiedene Wissenschaften, Künste, Bräuche und Traditionen, sowie soziale Bewegungen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln und die Zivilisation bilden. Aber was ist die neue islamische Zivilisation, auf die sich Imam Khomeini und Ayatollah Khamenei beziehen und deren Erreichung eines der Ziele der islamischen Revolution in Iran ist? Die neue islamische Zivilisation versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, in der der Mensch wachsen, spirituell und physisch aufblühen und die gewünschten Ziele erreichen kann, für die ihn Gott, der Allmächtige, geschaffen hat. Damit er ein gutes und würdiges Leben führen und in der Welt Kraft, Willen, Initiative und Kreativität nutzen kann. Eine neue islamische Zivilisation ist auf der Grundlage des Korans und der islamischen Lehren konzipiert und versucht, alle spirituellen und materiellen Dimensionen der Menschen überall und zu jeder Zeit einzubeziehen. Eine solche Zivilisation, die auf religiöser Ethik basiert, ist dynamisch und hat Bewegung und Interaktion. Nach Ansicht von Imam Khomeini sowie auch dem heutigen Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, bezieht sich die islamische Zivilisation auf eine historische Realität, die während der Zeit des heiligen Propheten Salawatullah alaih gebildet und später weiterentwickelt wurde. Mit der Berufung von Muhammad Salawatullah alaih zum Propheten und mit der Ausdehnung des Lichtes des Islam zeigte diese fortschrittliche Schule eine neue Gestalt der Zivilisation mit einzigartigen Eigenschaften. Diese neue Zivilisation wurzelte in der arabischen Halbinsel, einem Gebiet, das zu dieser Zeit die geringsten Manifestationen einer Zivilisation aufwies und die Welt dort in Dunkelheit lag, und große Zivilisationen wie die des alten Iran, Roms und Griechenlands im Niedergang begriffen waren. Inspiriert von den Lehren des Islam bauten die Muslime eine islamische Zivilisation auf, die das Denken, den Glauben, die Wissenschaft, die Künste, das Handwerk sowie die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen und sogar auch militärische und Sicherheitsfragen revolutionierte. Der Ausgangspunkt dieser islamischen Zivilisation waren der Koran und die Tradition des Propheten Mohammed, Salawatullah alaih, die mit den Bemühungen muslimischer Denker und der Nutzung einiger früherer Zivilisationen gebildet wurde und eine neue Bedeutung der Zivilisation in der Welt schuf. Schaffung eines offenen kulturellen Raumes, Ausweitung moralischer Disziplin, Herrschaft der Spiritualität, Unverfälschtheit des Denkens, Erhöhung des Lebensstandards und Wohlergehens, Steigerung der Geduld sowie Vermeidung von ethnischen und Stammesvorurteilen, Sieg der Solidarität über Egoismus, Entwicklung und Fortschritt von Wissenschaft und Literatur, zeitgleicher Anstieg von Arbeit und Glauben sowie Berücksichtigung der Schwachen und Armen gehörten zu den hervorragenden Komponenten der islamischen Zivilisation und ihrem Aufblühen in den ersten Jahrhunderten des Aufstiegs des Islam. Eines der wichtigsten Merkmale der islamischen Zivilisation war, dass sie sich nie auf ein Volk oder eine Rasse beschränkte und daher alle verschiedenen Ethnien und Völker, darunter Araber, Iraner, Türken, Inder, Chinesen, Mongolen, Afrikaner und andere, zu ihrer Entwicklung beitrugen und davon profitierten. Überdies legte diese Zivilisation großen Wert auf Wissenschaft und Wissenserweiterung. Viele Überlieferungen des Propheten und der Angehörigen seines Hauses, Ahlul Bayt, alaihi salam, waren unter den Menschen und der Gesellschaft verbreitet, die Wissen als wertvoll und notwendig erachteten und die Menschen dazu ermutigten, sich Wissen anzueignen. Auch der Heilige Koran hat in vielen Versen die Menschen angewiesen, ihre Weisheit, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse zu steigern. George Thornton, ein großer Naturwissenschaftshistoriker, sagt hierzu: Das Ergebnis dieses Interesses an der Wissenschaft war, dass Muslime 6 Jahrhunderte lang die Welt regierten. 250 Jahre danach waren sie zusammen mit Christen die Pioniere der Weltwissenschaft. Die Förderung der Moral unter den Muslimen war ein weiteres wichtiges Merkmal der islamischen Zivilisation, das zu Früchten wie größerer Standhaftigkeit, Toleranz und Nachsicht gegenüber den anderen Musliminnen und Muslimen führte. Wissenschaftler, die sich mit Zivilisation beschäftigen, betrachten Ethik als eines der Grundprinzipien bei der Schaffung der islamischen Zivilisation. Eines der Ziele der islamischen Revolution zur Schaffung einer islamischen Zivilisation ist es, eine Grundlage zu schaffen, auf der Muslime im Zentrum der islamischen Brüderlichkeit und Liebe ihre Differenzen reduzieren und Gemeinsamkeiten, die zur Einheit führen, maximieren. Die nachdrücklichen Empfehlungen des Revolutionsoberhaupts zur Frage der Einheit und der Beachtung der Gemeinsamkeiten zwischen den Muslimen erfolgt in diesem Rahmen. Die Islamische Republik Iran versucht, indem sie Plattformen wie die Organisation für die Annäherung der islamischen Glaubensrichtungen schafft und jedes Jahr Konferenzen zur islamischen Einheit durchführt, den Geist der Brüderlichkeit und Liebe unter den Muslimen zu stärken und die Hauptgrundlage für die Entstehung einer neuen islamischen Zivilisation herzustellen. Die Wiederbelebung der islamischen Zivilisation bedeutet nicht, in die Vergangenheit zurückzukehren, sondern die frühere islamische Zivilisation zu nutzen, um eine moderne islamische Zivilisation zu erreichen. Und die Islamische Revolution Irans kann mit ihren Fähigkeiten eine Schlüsselrolle bei der Bildung einer neuen islamischen Zivilisation spielen. Sayyed Hossein Nasr, ein iranischer Denker, schreibt in seinem Buch »Ewiges Wissen«: Bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der islamischen Revolution in Iran und einer neuen islamischen Zivilisation ist zu sagen, dass die islamische Revolution der Ausgangspunkt dafür war, eine neue islamische Zivilisation anzustreben und zu bilden. Daher versucht die islamische Revolution, sich gemäß einem Plan in diese Richtung zu bewegen, indem sie aus vergangenen Erfahrungen, Siegen und Niederlagen Lehren zieht. Die neue islamische Zivilisation, die die islamische Revolution beansprucht, sagt uns, dass die Religion nicht im Konflikt mit Entwicklung und Fortschritt steht, sondern dass die im islamischen Recht vorherrschende Gerechtigkeit und Gleichheit die wirtschaftliche und politische Entwicklung zum Wohle aller Völker einsetzen kann. Sie kann die großen Klassenunterschiede in der Welt und die Herrschaft von falschen Göttern beenden und eine neue Zivilisation schaffen, in der Gerechtigkeit die wichtigste Grundlage darstellt. In Wahrheit ist die Wiederbelebung der islamischen Zivilisation ein Versuch, neue Lösungen zu finden, in denen die zerstörerische westliche Kultur keinen Platz hat und die hohen Werte des Islam als Leitfaden für das Leben in der modernen Welt betrachtet. Die islamische Revolution Irans hat mit ihrer Entwicklung und mit ihren wissenschaftlichen, industriellen, militärischen, medizinischen und pharmazeutischen Fortschritten sowie der Nukleartechnologie und vielen anderen Bestrebungen in den Bereichen Autarkie und Selbstständigkeit gezeigt, dass sich eine islamische Staatsform auch unter den schwierigsten Bedingungen und unter Sanktionen von einem kleinen Steckling zu einem fruchtbaren Baum verwandeln kann. Muslimische Nationen, die dem Wirtschafts- und Fortschrittsmodell der Islamischen Republik Iran folgen, können Fortschritte erzielen, indem sie ihre Solidarität und Empathie erhöhen und sich auf den Weg der Eigenständigkeit begeben. Wenn die Beachtung der Spiritualität, Wissenschaft und Moral unter Muslimen wiederbelebt wird, wird auch eine neue islamische Zivilisation aufleben. Dabei kommt den Denkern der islamischen Welt eine wichtige Rolle zu. Sie haben die Aufgabe, den Muslimen bewusst und einsichtig die Ziele und Ideale der neuen islamischen Zivilisation zu erklären und sich ihrer ernsthaften Rolle beim Aufbau dieser befreienden Zivilisation bewusst zu sein.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.